klassische Pfingstpredigt werden. So war es geplant. Und damit habe ich mich auch beschäftigt gehabt. Moment, ich muss erstmal die Bibel richtig rum. Mann. So viel Zeit muss auch sein. So. Ja, guten Morgen. Es ist schön, Pfingsten hier zu sein. Und ich hatte mich vorbereitet oder war dabei, mich vorzubereiten, was es heißt, im Geist zu wandeln. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Paulus erklärt das auch nicht, was es bedeutet. Und dann hat mich etwas gestört die Woche, etwas aufgewühlt und so beschäftigt und umgetrieben, dass ich mich entschlossen habe, das Thema zu wechseln. Und das möchte ich euch gerne weitergeben, was mich da die Woche so berührt hat. Wenn das dann geschehen kann, dass der Geist Gottes das gebraucht, um Einzelne vielleicht auch anzusprechen oder vielleicht sogar zu bewegen zu etwas, dann freilich hat es auch wieder etwas mit Pfingsten zu tun, denn das muss wirklich von oben kommen, das kann nur Gott schenken. Ich möchte dazu gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind. Danke dir, dass du gesagt hast, du bist hier. Und nun bete ich darum, dass du die Worte, die du gegeben hast, gebrauchst, um sie durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen zu schreiben und uns zum Leben zu führen. Und ich bitte, dass du die Predigt dazu gebrauchst, unser Hören und unser Miteinander. Herr, segne das bitte. Amen. Es war im Jahr 2005, da wurde der amerikanische Literaturprofessor und Bestsellerautor David Foster Wallace gebeten, er möge auf dem College, auf dem Kenyon College, die Abschlussrede bei den Absolventen halten. Und das stelle ich mir so vor, wie das, vielleicht kennt der eine oder andere das aus den amerikanischen Filmen. Wenn so ein College, wenn der Abschluss gefeiert wird, dann sitzen sie alle da in ihren College-Uniformen. Und klar, man macht sich fein für diesen Abschluss und sitzt dort zusammen und hat so ein bisschen das Gefühl, hier sitzt die Elite. Hier sitzen die jungen Leute, die durch ihren Intellekt, durch ihr Denken, durch ihre Ausbildung die Welt verändern werden. Und wenn dann jemand eine Abschlussrede hält auf so einer Veranstaltung, dann erwartet man auch genau das. Dann erwartet man, dass das eben auch gesagt wird, dass da gesagt wird, ihr werdet die Welt verändern durch euer Denken, durch eure Ausbildung. So stelle ich mir das vor, so ein bisschen amerikanisch, yes, we can. Aber David Foster Wallace hat bei diesem Spiel nicht mitgemacht. Er hat eine ganz andere Rede gehalten, die so berühmt geworden ist, dass sie in Amerika zur Pflichtlektüre geworden ist für jeden Studenten, der seinen Abschluss machen will. Wallace hat sich vor die Leute gestellt und er hat den Leuten gesagt, ihr lieben Leute, wir halten uns von Natur aus für den Mittelpunkt des Universums. Der Mensch neigt dazu. Wir halten uns für den Mittelpunkt des Universums. Das gehört fast zu unserer Standardeinstellung. Man könnte sagen, zu den Werkseinstellungen. Dass der Mensch geneigt ist zu denken, es dreht sich alles um mich. Es dreht sich alles um mich. Und dann sagt er, Dass das aber nicht so ist, dass das Universum sich nicht um mich dreht, das lernt man nur durch das Leben und meist nur durch die harte Tour, auf die harte Tour. Er selber hat das auf die harte Tour gelernt, denn er war sehr, sehr schwer krank. Er litt unter schweren Depressionen, ist 20 Jahre lang daran behandelt worden. Und dann hat er den Leuten gesagt, und was die Kunst eures Denkens betrifft, auf das ihr euch auch so viel einbildet, er sagt, und das jetzt wörtlich aus dem Buch, die wirklich wichtige Ausbildung im Denken, die betrifft gar nicht die Fähigkeit des Denkens an sich, sondern die Entscheidung, worüber es sich nachzudenken lohnt. Die Entscheidung, worüber es sich nachzudenken lohnt. Und genau das sagt die Bibel, genau das sagt Gottes Wort. Du und ich, wir entscheiden erstens, worüber wir nachdenken und zweitens, wie wir darüber nachdenken. Du entscheidest, worüber du nachdenkst und zweitens, wie du darüber nachdenkst. Und wenn man das begriffen hat, was da in unserem Kopf so alles abläuft und wie das, was in unserem Kopf abläuft, unser Leben beeinflusst. Und wenn man das umsetzt, dann kann das Leben wirklich revolutionieren. Dann hat das enorme Auswirkungen auf die Art, wie man lebt. Jedenfalls dann, wenn man so ein Typ ist, wie ich es bin. Vielleicht kennt ihr diese Statistiken, die es gibt, wie viele Stunden, angenommen bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung, wie viele Stunden des Lebens verbringt man mit Zähneputzen? Wie viele Stunden des Lebens verbringt man vor dem Fernseher? Wie viele Stunden des Lebens verbringt man im Bett, schlafend? Das sind dann schon keine Stunden mehr, das sind dann Jahre. Wie viele Jahre des Lebens verbringt man also schlafend? Wenn es eine solche Statistik auch gäbe, zu überlegen, wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Jahre des Lebens verbringt man mit nutzlosen Gedanken, dann wäre meine Statistik erschreckend. Ich vermute, ich habe Jahre da rein investiert, über die falschen Dinge nachzudenken. Was den Glauben betrifft oder die Lehre vom Glauben, habe ich Stunden über genau über die Dinge nachgegrübelt, die ich nicht verstehe, die ich wohl aber auch niemals verstehen werde. Denn wenn es Punkte gibt, die auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte von den klügsten Köpfen nicht gelöst wurden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich mit meinem Kopf daherkomme und finde auf einmal die Lösung. Aber trotzdem, was habe ich mich damit beschäftigt? Die Theodizee-Frage, wie kann Gott das zulassen? Die Frage der Erwählung, wie funktioniert das? Wenn ein Mensch erwählt ist, hat er denn doch einen freien Willen? Wie ist das mit Führung Gottes? Wie ist das mit der Gottheit und Menschheit Jesu? Wie passt das zusammen? Wie ist das mit den letzten Dingen? Wie ist das mit der Errettung? Wie ist das mit einem Moslem, der niemals von Jesus gehört hat? Und, ihr kennt alle solche Fragen. Du kannst es von links nach rechts drehen, von rechts nach links und wieder von links nach rechts. Aber du wirst sie nicht lösen. Ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel. Im Umgang mit Menschen habe ich weitere Stunden damit verbracht, darüber nachzudenken, was sie wohl von mir denken und halten. Und wie ich wohl auf sie wirke. Und bei manchen war mir das so wichtig, ich habe mich geradezu von ihnen abhängig gemacht. Und du kannst so viel Zeit damit verbringen, in der Begegnung mit einem Menschen. Du kannst ihm schon gar nicht mehr zuhören, du achtest gar nicht darauf, sondern du achtest nur noch darauf, wie wirke ich hier, wie kommt das an und was denkt der wohl über mich? Du bist in Gedanken nicht bei dem anderen, sondern dabei, was er wohl über dich denkt. Ein zweites Beispiel, ein drittes Beispiel. Man kann Nächte wachlegen und darüber nachdenken, was wohl in der Zukunft alles passieren könnte. Und wenn es passieren würde, was dann wohl, wie ich dann wohl reagieren würde, du malst dir imaginäre Zukunftsszenarien aus, Katastrophen und das könnte schief gehen und jenes könnte schief gehen und du denkst über eine verkorkste Zukunft nach und zersorgst dir die Nacht. Zersorgst dir die Nacht. Und vielleicht noch ein viertes Beispiel. Du kannst natürlich auch Stunden damit verbringen, über Vergangenes nachzudenken. Und darüber nachzugrübeln, hätte ich damals bloß das und das gemacht? Hätte ich doch nur so reagiert? Oder warum habe ich nur? Das heißt, du zermarterst dir die Birne über die Dinge, die längst geschehen sind und die du nie wieder zurückholen kannst. Wenn Dinge, die vorbei sind. Also, nur vier Beispiele eines falschen Denkens. Was hat mir diese Art zu denken gebracht? Was hat sie in der Konsequenz bewirkt? Sie hat mich völlig kraftlos gemacht. Kraftlos. Es ist möglich, dass du, ich sag mal, nach einem zerdachten Tag abends nach Hause kommst und du bist kaputt, als hättest du 12 Stunden Steine geschleppt. In Wahrheit hast du dich aber nur im Kopf kaputt gedacht. Aber das war genauso anstrengend wie das Steineschleppen. Also, es macht kraftlos. Das zweite ist, es macht abhängig. Eine solche Art zu denken macht abhängig. Es macht abhängig von Menschen. Und wenn du abhängig von Menschen bist, kannst du nicht für sie da sein. Kannst nicht für Menschen da sein, von denen du abhängig bist. Du musst ein Gegenüber sein, sonst funktioniert das nicht. Es macht zum Teil auch abhängig von stofflichen Dingen, nicht nur von Menschen. Und es macht selbstbezogen. Selbstbezogen. Du hast überhaupt keine Kräfte mehr, du hast überhaupt keine Ressourcen mehr, keine Möglichkeiten mehr, dich mal um etwas anderes zu drehen als um dich selbst. Das ist die Quintessenz eines solchen Denkens. Das heißt, ihr merkt hier, es geht längst nicht nur um unser Denken, denn die Art, wie ich denke, die wirkt sich darauf aus, wie ich lebe. Es entscheidet sich im Kopf sehr viel darüber, wie ich mein Leben führe. Und wenn ich mein Denken falsch ausrichte, bin ich kraftlos, bin ich mutlos, bin ich abhängig und so mit mir selbst beschäftigt, dass ich in meinem Leben überhaupt keine Möglichkeiten habe, etwas anderes zu tun. Und darum sagt Gottes Wort schon im Alten Testament, in den Weisheiten der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Mehr als alles andere, es steht dort wörtlich, achte auf dein Herz. Man muss da aber wissen, dass der nach jüdischem, hebräischem Verständnis war das Herz der Ort, wo man seine Gedanken und Pläne gefasst hat und seine Entschlüsse fasste. Also man verkürzt sagen, könnte man sagen, die Juden dachten mit dem Herzen. Und wir sagen, wir denken mit dem Kopf. Von daher ist diese Übersetzung schon lauter und das kann man schon so machen. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und dazu zwei konkrete Hinweise, die möchte ich gerne weitergeben. Das erste, denke himmlisch und das zweite, denke einfach. Denke himmlisch und denke einfach. Das erste, denke himmlisch. Dazu ein Gottes Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 2. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf irdische Dinge. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf irdische Dinge. Das ist eine Aufforderung, eine Auswahl zu treffen. so wie Wallace das gesagt hat, zu entscheiden, worüber es sich nachzudenken lohnt. Und es gibt eine Menge Dinge, über die lohnt es sich nicht nachzudenken. Also, um bei den Beispielen von vorhin zu bleiben, nehmt einmal diese theologischen Grübeleien, die Dinge, die ich nicht lösen kann. Ist das nicht was, wo ich nach oben denke? Ist das nicht was Himmlisches? Erst habe ich gedacht, ja, wenn man über die Bibel nachdenkt, das ist doch bestimmt gut. Aber manchmal ist es auch so, wenn ich an etwas hängen bleibe und ich weiß doch, ich kriege nichts gelöst und ich mache trotzdem weiter in meinem Kopf, ist das nicht auch eine Machtfrage? Ist es nicht doch was Irdisches? Kennt ihr das, wenn du vor dem PC sitzt und das Ding will nicht so, wie du willst? Und du hast ein PC, also das kennt doch jeder, du hast ein PC-Problem und du hängst fest. Du machst weiter. Du machst weiter und du machst ums Verrecken weiter. Und wenn es die ganze Nacht ist, oder? Ja. Weil das ist eine Machtfrage. Es ist hier eine Machtfrage. Es gibt ja diesen, also, ja, machen wir es kurz, kennt jeder. Und das gibt es bei der Bibel auch. Manchmal ist das eine Machtfrage. So nach dem Motto, dieses blöde Buch, das soll jetzt gefälligst das machen, was ich will. Das, also blöde in Anführungsstrichen, bitteschön. Die Haltung, meine ich, die dahinter steht. Diese Dinge sollen sich jetzt meinem Hirn fügen. Und Gott möge sich bitteschön meinem Hirn fügen. Entweder der passt in meine Schubladen oder er ist nicht mein Gott. So, das wäre doch gelacht, wenn ich Gott nicht verstehe. Schließlich bin ich Mittelpunkt des Universums. Also, manches davon ist nicht lohnenswert. Nun, die Gedanken, wie wirke ich, wie komme ich an, was hält er von mir, was halten sie von mir? Also, wer damit weitermacht, der wird davon zerfressen wie ein Krebsgeschwür. Wichtig ist zuallererst, was Gott von dir denkt. Dass du das im Herzen trägst, dass du das weißt. Was denkt dein Schöpfer von dir, der dich gemacht hat, der dich ausgestattet hat, der dich liebt? Im Herzen trägst, dass das dein Status ausmacht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du davon leben kannst, das ist das aller Wichtigste. Zu wissen, wie dein himmlischer Vater dich sieht, wie wertvoll du für ihn bist. Das musst du kennen. Das musst du wirklich kennen. Und dann wirst du als zweites, als Folge davon, wirst du in den Spiegel schauen können und wirst froh sein und sagen, ja, das bin ich. So bin ich. Und so ist das in Ordnung. So ist das in Ordnung. Nicht perfekt, ganz klar. Aber so bin ich. Und so bin ich geliebt und gewollt. Und so hat Gott sich das gedacht. Und das ist gut so. Das musst du sagen können. Und wenn du das sagen kannst, dann kannst du unabhängig sein von der Meinung anderer Menschen über dich. Das ist das Wichtigste. Nicht nachdenken, das ist dann, wäre eigentlich eine eigene Predigt wert, sollte man auch über den ganzen Sorgenquatsch, also über diese Zukunftsängste, was wäre wenn und wie würde ich dann reagieren. Auch da geht es letztlich nur darum, dass ich die Kontrolle behalte. Versteht ihr? Wenn ich mir das in Gedanken ausmale, dann erhoffe ich mir schon vorab, wie würde ich dann reagieren? Ich würde gerne die Kontrolle behalten, auch über meine Zukunft. Ich mache das manchmal so beim Kegeln zum Beispiel. Wenn ich die Kugel geworfen habe und ich sehe, das Ding geht nach rechts, dann biege ich mich nach links und ich versuche, sie durch meine Geisteskraft noch irgendwie nach links zu kriegen. Oder beim Minigolf auch. Aber es funktioniert nicht. Ist das Ding einmal geworfen, ist die Richtung vorgegeben. Seht, und unsere Zukunft, sie liegt in Gottes Hand. Und da kann sie nirgendwo besser sein als in seiner Hand. Egal was kommt, egal was passiert. Loslassen können. Auch im Kopf mal loslassen können. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Dinge, über die es sich nicht nachzudenken lohnt. Und da eine Entscheidung zu treffen und das zu erkennen, manchmal braucht es so eine Lebensphase. Es braucht so den gewissen Kick, um etwas zu ändern. Vielleicht kennt ihr das auch. Also, jemand sagt, ich will aufhören zu rauchen. Eigentlich will ich aufhören, aber naja, irgendwie auch nicht so ganz. Es muss erst Oft ist es so, es muss ein entscheidender Punkt im Leben kommen, etwas von außen passieren, das sich verändert, sodass du dann sagst, so jetzt ist es soweit. Es passt nicht mehr zu meinem Leben, zu meinen Zielen, ich höre jetzt auf. Zum Beispiel, wenn eine Frau, wenn sie schwanger wird, dann zu sagen, jetzt ist Schluss. Bei manchen ist es auch so, bei den Vätern dauert es dann noch 9 Monate länger. Aber manchmal kann das sein, wenn das Kind geboren wird. Muss nicht, aber kann so ein Punkt sein. Oder eine Diagnose des Arztes. Zum ersten Mal kriegst du das so richtig ins Gesicht gesagt, wie es aussieht. Bei vielen hilft auch das nicht, ist mir schon klar. Aber manchmal ist das so ein Punkt. Ich kann nur hoffen und beten, dass das bei mir auch so ein Punkt ist. Hat mich jedenfalls sehr getroffen, dass ich denke, Mensch Leute, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Man muss doch mal das Ruder seines Denkens umdrehen. Und das mit Gottes Hilfe. Also Kolosser 3, Vers 2 habe ich genannt. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf irdische Dinge. Und ein weiteres Bibelwort aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt. Auf das, was rein ist, liebenswert und ansprechend. Und auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Richtet eure Gedanken auf das, was liebenswert ist, was ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und was Lob verdient. Das heißt, auch so durchs Leben zu gehen, mir dessen bewusst zu sein, dass Gott da ist, sein Geist da ist und zu fragen, was, Herr, ist jetzt zu tun in der Situation? Wer ist der Mensch, der mir gerade gegenübersteht? Kennt vielleicht auch, dass der wichtigste Moment, in dem du lebst, ist immer die Gegenwart. Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenüber ist. Und das Wichtigste, was zu tun ist, ist immer die Liebe. Und in Verbindung zu bleiben mit Gott, mit ihm verbunden zu sein und die Gedanken auf das zu richten, was gut ist, was ehrbar ist. Vielleicht ein Bibelwort, dass du auswendig lernst und dass du sprichst. Auswahl treffen. Und das Zweite, also das war das Erste, denke himmlisch. Und das Zweite, denke einfach. Denke einfach und nicht kompliziert. Und jetzt habe ich noch ein Bibelwort, das beschäftigt mich immer wieder. Jesus, von ihm heißt es, dass er einen Lobpreis frohlockt, ausspricht. Und jetzt hört einmal worüber. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Vater, betet Jesus, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Und dann heißt es hier, du hast es den Klugen und Gelehrten verborgen. Aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Und dafür preise ich dich, sagt Jesus. Du hast es den Klugen und den Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Und dafür preise ich dich. Die wesentlichen Botschaften der Bibel sind schlicht, sind einfach. Und sie sind einfach zu verstehen. Die wesentlichen Botschaften der Bibel sind einfach zu verstehen. Jedenfalls für den, der sie mit einem suchenden Herzen liest. Und auch für den, der sie mit einem demütigen Herzen liest. Mit einem hochmütigen Intellekt ist das viel schwieriger zu begreifen. Und an dieser Stelle wiederhole ich mich sehr gerne. Zu viel Wissen bläht auf. Zu viel Wissen bläht auf. Es verstärkt diese Standardeinstellung, dass ich mich für den Mittelpunkt des Universums halte. Also Gott hat nichts gegen das Nachdenken. Er hat uns ja schließlich so geschaffen. Und wenn er jemanden besonders klug macht, dann ist das auch okay. Es ist nur eine Gefahr. Eine Gefahr, hochmütig zu werden und am Evangelium vorbei zu denken. Du musst deinen Verstand also nicht an der Garderobe abgeben, wenn du Christ wirst. Aber hab doch den Mut, in den wesentlichen Dingen ganz einfach zu denken.
einfach und schlicht zu denken. Deine Grübelei wird dich nicht weiterbringen.
Es heißt, bei den Narcotics Anonymous zum Beispiel heißt es, KISS heißt deren Programm. Keep it simple, stupid. Keep it simple. Halt den Ball immer flach. Halt es einfach. Halt es einfach. Warum soll mir nicht reichen zu wissen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Warum soll es mir nicht ausreichen, einfach und kindlich zu denken, Gott ist da. Ich bin in Gottes Hand und da bin ich geborgen. Er ist hier. Und wenn jemand kommt und sagt, aber wie erklärst du dir dieses und jenes und das alles? Ich kann nur sagen, ich kann es dir nicht erklären. Aber Gott liebt mich. Er ist da und er ist gut. Gott ist für mich. Ich bin sein Kind. So einfach kann ich denken. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr die Herrschaft Gottes niemals kennenlernen. Kommt ihr nicht in das Reich Gottes, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dazu gehört auch etwas kindlich Naives. Kindlich Naives. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles begreifen. Ich muss nicht jeden Gedanken gedacht haben. Ich darf kindlich naiv ein Kind meines himmlischen Vaters sein. Und mich auf die einfachen Dinge konzentrieren. Und das bringt eine solche Veränderung ins Leben. Denn das bringt Ressourcen. Also ich bekomme Kraft. Ich muss mich nicht nur mehr um mich selber drehen. Und es verändert. Es verändert wirklich nicht nur die Art zu denken, sondern dann auch die Art zu leben. Und ich kenne Menschen, deren Lebensbilanz oder deren Ausstrahlung mir persönlich imponiert. Menschen, die für mich sehr glaubwürdig sind, in dem, wie sie leben, in dem, wie sie glauben, in dem, wie sie ihren Alltag gestalten. Und bei einem zum Beispiel, den ich jetzt ganz konkret vor Augen habe, da ist das genauso. Einfach, kindlich, naiv. Der sagt, manches weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt hier auf die Knie und dann bete ich zu meinem himmlischen Vater und er ist da für mich. Und nach diesem Motto, es können Leute sagen, oh, der ist aber einfach oder der ist einfach strukturiert oder was auch immer. Aber der hat in seinem Leben mehr bewirkt, habe ich den Eindruck, als manch einer mit seiner vielen, vielen Grübelei. Ich komme zum Schluss. Der Apostel Paulus, der schreibt ja im ersten Korintherbrief in Kapitel 3, Verse 11 bis 14, da schreibt er, dass am jüngsten Tag unser Leben, unser Lebenswerk durch eine Feuerprobe geschickt wird. Und er sagt, wenn unser Lebenswerk durch diese Feuerprobe geht, dann wird sich zeigen, was von unserem Leben Holz ist und Stroh. Denn das wird im Feuer, da macht es einmal Pusch und dann ist das futsch, weil es nur Holz und Stroh war. Und das, was Metall ist und Edelsteine und Gold und Silber, das wird am Ende noch hinten rauskommen. Also, dann kommt man da mit seinem Wagen vorbei, voll beladen bis oben hin, geht einmal durch die himmlische Waschanlage, wo mit Feuer gewaschen wird, und dann kommt man am Ende wieder raus und dann guckt man, was da noch übrig geblieben ist. Was da noch übrig geblieben ist. Und letztlich geht es dabei bei der Entscheidung, worüber investiere ich mein Denken, um genau das. Also, zum Beispiel würde ich sagen, dass Gott hat mich zum Beispiel auch schon mit einem gut funktionierenden Gehirn ausgestattet. Ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Hab dann in der theologischen Ausbildung habe ich meine Abschlussarbeit, Examensarbeit im Fach Dogmatik geschrieben, also Glaubenslehre. Und ich glaube, ich kriege sogar den Titel noch zusammen. Es ging um die Ausscheidung der Lehre vom Zorn Gottes in der Theologie Schleiermachers und Ritschels. So, das hört sich schon mal richtig gut an. Und ich habe die Arbeit nicht gegutenbergt, also ich habe die wirklich selber geschrieben. Und die ist dann mit 1 bewertet worden. Ist ja auch okay, ich will jetzt noch nicht schlecht reden. Nur, ich glaube, wenn ich jetzt mit meinem Wagen ankomme in die himmlische Waschanlage, dann macht es einmal pfff. Und dann ist die Arbeit, die ist futsch. Die ist weg. Aber da, wo du dich in Liebe um jemand anderen drehst, da, wo du dir Zeit genommen hast, investiert dich hast in einen anderen Menschen, da, wo du dich eingesetzt hast, wo du angefangen hast, dich nicht nur um dich selbst zu drehen und irgendwo dich investiert in andere. Wenn ich jetzt anfange, Beispiele zu nennen, dann kann ich gar nicht mehr aufhören. Also alles, was du investiert hast, getan hast, das wird bleiben. Das wird bleiben. Aber wie viele Pamphlete kluger Köpfe werden da weg sein. Die Bibel sagt, seht ihr, was Gott sagt? Die Bibel sagt, bei Gott zählt der Glaube, der in der Liebe tätig wird. Vor Gott zählt der Glaube, der in der Liebe tätig wird. Vor Gott zählt nicht der Glaube, der im Gehirn viele Windungen macht, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig wird. Und damit unser Glaube in der Liebe tätig werden kann, gibt die Bibel uns diesen Rat. Denke himmlisch, das ist das eine, also entscheide dich, worüber du nachdenkst, und denke möglichst einfach. Hab den Mut, einfach zu denken. Ich schließe noch einmal mit einem Zitat aus diesem Buch. Wer Lust hat, das zum Beispiel persönlich zu lesen oder im Hauskreis mal zu besprechen, David Foster Wallace, das hier ist Wasser. Da ist die Rede in Deutsch und in Englisch abgedruckt. Also mit der englischen Fassung tue ich mich schwer, aber die deutsche ist ganz klasse. Also dann nochmal ein Zitat von ihm zum Schluss. Das könnte so, es ist eine biblische Botschaft, deshalb lese ich das hier. Er sagt, es gibt natürlich verschiedene Formen der Freiheit. Aber die kostbarste Form der Freiheit, die wird in der weiten Welt des Siegens, Leistens und Blendens, die wird selten erwähnt. Jetzt sagt er, was die wirkliche Freiheit ist. Die wirkliche Freiheit, die erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und das Einfühlungsvermögen, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen. Und Opfer für sie zu bringen. Und wieder auf unendlich verschiedene Weisen. Und zwar völlig unsexy, Tag für Tag. Das ist wahre Freiheit. Das heißt es, denken zu lernen. Und das heißt es wohl auch, leben zu lernen. Und da wünsche ich, also ihr seid vielleicht ein ganz anderer Typ, aber ich wünsche mir für Leute, die damit was anfangen können, weil deine Gedanken ständig um die falschen Dinge kreisen, dass der Geist Gottes uns befähigt, das umzusetzen. Denke himmlisch und denke einfach. Amen.